Herzlich willkommen beim Isarleben-Podcast.
Und damit herzlich willkommen im Alltag zweier digitaler Nomaden.
Wir sind Alex und Marion und wir laden dich hier herzlich in unser digitales Wohnzimmer ein.
Hier sprechen wir über alles rund um mobiles Arbeiten, coole digitale Geschäftsmodelle und New Work.
Unseren heutigen Gast bezeichnen wir liebevoll als unsere Instagram-Entdeckung des Jahres. Als ich den Account von Leni Bold zum ersten Mal gesehen habe, war mir klar, dass sie sich absolut nicht in eine Schublade stecken lässt. Leni hat sich bereits in jungen Jahren einen Namen in der Modebranche gemacht und galt als jüngster Modedesigner Deutschlands. Heute ist sie erfolgreiche Social Media Managerin und lebt und arbeitet derzeit auf Mallorca, ebenfalls als digitale Nomadin. Freut euch darauf, einen interessanten Menschen kennenzulernen, von dem wir uns alle etwas abschauen können. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und herzlich willkommen, Leni Bold. Schön, dass du bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass ich heute bei euch in eurem digitalen Wohnzimmer sein darf.
Ja, das ist schön, dass das mal jemand gelesen hat überhaupt. Du bist ja gerade auf Mallorca, richtig?
Genau, ich bin auf Mallorca seit circa 2 Monaten.
Und das Wetter ist wahrscheinlich viel, viel schöner als bei uns in München, nehme ich an.
Das müssen wir mal auschecken. Also hier sind es gerade 20 Grad und es wird aber langsam, also nachts wird es hier auch recht frisch. Damit habe ich nicht so gerechnet, aber tagsüber lässt es sich hier auf jeden Fall aushalten.
Ja, also dann ist es auf alle Fälle wärmer wie in München. Wir haben zwar auch gerade Sonne, aber mit 20 Grad können wir nicht dienen, nicht so wirklich. Ja. Wir sind ja auf dich aufmerksam geworden zum ersten Mal über Instagram und zwar war das, als wir unsere Bustour gestartet haben im Sommer und dann haben wir mitbekommen, damals bist du gerade von Berlin nach Mallorca gezogen oder auf Mallorca. Kannst du so ein wenig erzählen, was du auf Mallorca überhaupt machst?
Das war tatsächlich eine private Entscheidung. Also ich bin seit einigen Jahren als Social Media Manager tätig und betreue Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Social-Media-Kanäle sozusagen zu pimpen, dass sie mehr Reichweite generieren und mehr Kunden gewinnen können. Und das kann man ja super digital machen, also ortsunabhängig und digital. Und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, ich war irgendwie unzufrieden in Berlin. Ich habe 8 Jahre lang in Berlin gelebt und ihr wart bestimmt auch schon mal dort. Das ist ja eine sehr große Stadt mit viel Trubel, da ist sehr viel los. Und dann hat es mich irgendwie in die Sonne getrieben und das ist jetzt Mallorca geworden.
Ist ja auch schön, am Meer zu leben, ne? Und das ist ja für viele auch tatsächlich der Traum. Und war das so für dich schon immer so, dass du gesagt hast, ja, ich möchte irgendwann mal am Meer leben? Oder ist es eher so, dass es dich in die Berge zieht oder wo ganz woanders hin?
Ja, ich muss sagen, dass es schon immer mein Traum war, am Meer zu leben. Das stimmt. Also ich glaube, so ab dem Alter von 11 oder 12 Jahren, ich habe auch immer Goodbye Deutschland gesungen. Ich fand das immer total inspirierend, wie die Leute dann, weiß ich nicht, ihren Traum einfach verfolgt haben, ins Ausland gegangen sind und dort was Neues gestartet haben. Und das stand auf jeden Fall immer auf meiner Bucketlist. Irgendwann willst du am Meer wohnen und auch dort, wo es etwas wärmer ist. Ich bin nämlich auch jemand, der sehr schnell in diese Winterdepression verfällt, wenn es dunkel und kalt wird. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, ich muss jetzt Berlin verlassen, trotz Pandemie. Es hat zum Glück alles geklappt und es gab auch keine Probleme. Das war natürlich nicht vorhersehbar, dass das
natürlich
wird, auch in Deutschland. Aber ich wollte nichtsdestotrotz, wollte ich den Plan einfach durchziehen.
War das eine große Überwindung für dich, dass du weitergezogen bist von Berlin? Weil 8 Jahre, da baut man sich doch schon einiges auf, oder?
Ja, es war auf jeden Fall eine Überwindung. Und ich glaube, deshalb bin ich auch nicht so schnell weggekommen aus der Stadt, weil ich habe mir auch einfach ein Netzwerk aufgebaut, ne? Sei es ein Business-Netzwerk mit Geschäftskontakten, oder auch privat. Also ich habe einen sehr guten Freundeskreis auch in Berlin und das lässt man dann natürlich alles hinter sich. Es ist auch natürlich ein bisschen eine egoistische Entscheidung, die man da trifft. Und Dennoch bin ich sehr zufrieden, dass ich das gemacht habe. Also ich bin jetzt hier auf Mallorca seit, wie gesagt, 2 Monaten und hier scheint fast jeden Tag die Sonne und das ist einfach sehr, sehr schön. Und es gibt auch, um auf deine Frage zurückzukommen, Marion, es gibt hier auch Berge und das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass man hier so viel auch wandern kann. Ich gehe wirklich jedes Wochenende wandern und das habe ich vorher noch nie gemacht. Also es war für mich so, ist für mich komplettes Neuland und es macht einfach mega viel Spaß.
Ich bin gespannt. Wir sind ja sozusagen auf dem Sprung nach Innsbruck für den Winter. Ja. Gut, das ist nochmal so ein anderes Thema mit Lockdown und so weiter. Aber wenn dann in Zukunft auch also noch näher Berge sind als in München, bin ich gespannt, ob wir das ausnutzen. Aber ich habe tatsächlich Berge auch erst sehr, sehr spät für mich entdeckt. Also ich bin ja eigentlich im Allgäu geboren und habe das als Kind gehasst, in die Berge zu gehen. Und jetzt kann ich es doch so langsam genießen, so ein bisschen ja, Natur und draußen und ja.
Mega cool. Wie lebt ihr denn eigentlich jetzt zur Zeit? Das würde mich auch mal interessieren.
Im Moment im Chaos, wenn man so ganz ehrlich ist. Ja, gerade in Kisten. Wir sind ja in München noch in unserer 90 Quadratmeter Wohnung. Haben die gekündigt, ja, unterwegs, weil wir einfach gedacht haben, nee, komm, diese Münchner Miete wollen wir nicht mehr zahlen. Wir haben in dem Bus einfach gemerkt, du brauchst das alles überhaupt nicht, was es hier so gibt. Und jetzt haben wir so ein kleines Apartment über Freunde in Innsbruck gefunden. Das werden wir jetzt mal über den Winter testen. Also Innsbruck ist ja Alex' ursprüngliche Heimat und mal gucken, ob das... Also ich weiß gar nicht, ob es für mich überhaupt was sein kann. Vielleicht sagen wir im März wieder, es geht zurück nach München oder ganz woanders hin. Ja, aber vielleicht bleiben wir auch da. Es geht immer so ein bisschen darum, dass wir irgendwo halt gerne eine kleine Homebase haben möchten, wo wir unsere Koffer abstellen, von der aus wir auch einfach ein bisschen reisen können und ja, wo nicht gleich die Miete ein großes Loch in Geldbeutel frisst, wenn du mal ein paar Wochen unterwegs bist und eben nicht zu Hause bist.
Die Marion macht sich da auch ein bisschen Sorgen, weil Innsbruck doch eine Spur kleiner ist als München.
Ja, jetzt lachen wieder alle. Ne?
Was ganz witzig ist, weil die Marion kommt ja ursprünglich eher aus dem ländlicheren Bereich. Du bist ja auch nach dem Abitur, glaube ich, nach Berlin erst gezogen, stimmt?
Genau, ich bin mit 19 Jahren nach Berlin gezogen, auch aus einer sehr kleinen Stadt, 50.000 Einwohner in Nordrhein-Westfalen und da ging nicht so viel. Deshalb war für mich eigentlich relativ schnell klar, ich muss in die Großstadt, ja.
Also du bist eher Stadtkind dann auch?
Ich bin es lange, lange gewesen und habe aber tatsächlich, würde ich sagen, in den letzten 2 Jahren gemerkt, dass mir doch was fehlt. Also ich war... Am Wochenende habe ich immer versucht, die Stadt zu verlassen. Ich habe richtig so Stadtflucht betrieben, kann man echt so sagen. Und wollte immer in die Natur und raus. Und dann habe ich dann irgendwann mal angefangen zu reflektieren, wo kommt das eigentlich her? Und da habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr so gerne in der Stadt lebe. Und jetzt gerade wohne ich tatsächlich auf einer Finca auf dem Land. Hier sind Schafe und Hühner und Pferde und es ist komplett was anderes.
Cool. Ja, das Komische ist, wir würden uns ja jetzt auch als Stadtmenschen bezeichnen. Ich lebe ja tatsächlich erst seit 5 Jahren in der Stadt. München ist eine Stadt, genau. Kein Dorf, wie so viele so nett sagen. Aber jetzt nach der Bustour tatsächlich, muss ich sagen, wir hatten die schönsten Plätze und die schönsten Erlebnisse irgendwo draußen in der Natur, an irgendeinem Fluss, an irgendeinem See. Und das hat mich schon auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Also ich möchte jetzt schon wieder mehr in die Stadt, weil ich einfach auch merke, mit Coworking und so weiter, das findet man halt einfach so jetzt im Moment, zumindest nicht auf den Dörfern, die ich so kenne. Und das gibt mir gerade total viel, da so ein Netzwerk aufzubauen. Aber es hat mir doch gezeigt, dass ich Land halt nicht für immer ausschließen kann. Ja, ich glaube, der Alex ist der anderer Meinung, aber...
Ja. Alex ist den Kopf.
Also ja, ich bin auf jeden Fall ein überzeugtes Stadtkind, auch wenn Innsbruck jetzt nicht die Großstadt ist, aber bin auch früher viel herumgereist und das hat schon was, die Großstädte, finde ich. Du bist ja selber auch, also was ich so mitgekriegt habe, du warst ja eigentlich auch fast überall inzwischen, oder? So Mailand, Tel Aviv, Tokio, glaube ich, war alles schon auf deiner Liste drauf, oder?
Hast du recherchiert, ne?
Ja, sehr gut. Wow. Ja, tatsächlich. Und das war auch so ein Auslöser für meine Auswanderung jetzt nach Spanien. Ich habe ein halbes Jahr lang in Tel Aviv gelebt und habe einfach gemerkt, wie gut mir das tut, so in der Nähe vom Meer zu sein, wo es ein bisschen wärmer ist und trotzdem aber auch die Stadt zu haben. Also Tel Aviv ist sehr impulsiv, sehr viele moderne Leute auch. Also ich würde fast sagen, man kann es so ein bisschen mit Berlin vergleichen, nur eben am Meer und etwas wärmer. Und dann habe ich eben, ich habe Mallorca tatsächlich auch sehr spät für mich entdeckt, weil ich weiß nicht, es hat ja auch in Deutschland so ein bisschen ein schlechtes Image, sage ich
Ja.
mal, ne? Durch den Ballermann und den Sauftourismus und so. Und deshalb wollte ich hier eigentlich nie hin. Und dann bin ich tatsächlich letztes Jahr das erste Mal hier gewesen. Und war total beeindruckt von der Vielfalt dieser Insel, wie schön eigentlich diese kleinen Dörfer sind, die Berge, das Meer auch, wenn man jetzt nicht unbedingt da zum Ballermann runterfährt. Und da habe ich gemerkt, okay, diese Insel hat eigentlich viel, viel mehr zu bieten. Give it a try.
Okay.
Sehr cool. Wegen der Recherche, das hast du uns ja jetzt nicht wahnsinnig schwer gemacht, wahrscheinlich auch über deinen Social Media Input und so weiter, in dem du ja gut vertreten bist. Ja, ganz kurz andere Frage, was mir davor aufgefallen ist. Du kannst ja sehr gut Englisch, was ich so mitbekommen habe. Ist das hauptsächlich auch auf die Reisen, dass du das so weiterentwickelt hast oder hast du das davor schon gehabt?
Wo hast du mich denn Englisch sprechen hören? Das interessiert mich jetzt.
Also,
Ich kann sprechen nicht, aber es war,
das
wir
war
haben
die.
eine Caption von dir gelesen in Instagram
Irgendwo hast du, glaube ich,
und
geschrieben, you were shook. Und da habe ich mir gedacht, das ist auf jeden Fall ein Wort, was.
man muss dazu sagen, der Alex hat Englisch fast als Muttersprache und der hört sowas dann immer, wenn jemand gut Englisch spricht,
Also,
oder?
das ist nicht in den meisten Vokabularien vorhanden, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt. Also in den Schulbüchern findet man das wahrscheinlich nicht, ne? Mein Englisch. Also ich muss sagen, ich kann mich, glaube ich, ganz gut mit Leuten unterhalten und verständigen. Es ist nicht perfekt, aber ich denke mal, das kommt durchs Reisen, ja. Ich habe ja auch eine Zeit lang in London gelebt und das finde ich aber auch total interessant, wie unterschiedlich auch das Englisch sein kann, ne? Also ich hier auf Mallorca habe ich jetzt auch, ich sag mal, einen recht internationalen Freundeskreis und eine Freundin, die kommt aus den USA, eine andere wiederum ist Spanierin, hat aber ganz lange in England geredet und hat total den britischen Akzent. Manchmal verstehe ich sie gar nicht. Das ist auf jeden Fall total interessant, wie unterschiedlich auch das Englisch sein kann.
Vor allem bei den Briten kommt mir vor, die versteht man. Also ich war in London einmal ein Jahr studiert und ich glaube, ein witziges Beispiel war, da war ein russisches Mädchen und das hat mit einem Brasilianer geredet und halt auf Englisch. Und beide haben natürlich einen extremen Akzent gehabt, aber jeder hat jeden verstanden. Und dann hat einer der wenigen Briten, die im Kurs waren, was gesagt und irgendwie alle anderen 10 haben sich einfach nur den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, I didn't get nothing. Also,
Hammer. Aber Hauptsache, die beiden haben sich verstanden, oder?
genau, ja.
Weil ich jetzt gerade gesagt habe, wir haben in eine Caption auf Englisch gesprochen. Lass uns gleich mal über einen Hashtag sprechen, den du ja ganz häufig verwendest. Und zwar ist es der Hashtag Non-Binary. Kannst du kurz ein wenig erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, klar. Non-Binary ist eigentlich meine Selbstdefinition sozusagen. Ich sehe mich weder hundertprozentig als Mann noch hundertprozentig als Frau. Und das war für mich auch ein langer Weg, sage ich mal, ja, so klar mit meiner Identität nach außen zu treten. Und auch ein langer Weg, diesen Begriff für mich zu finden, ne? Und zu sagen, okay, wenn mich jemand fragt, wie definiere ich mich, weil ich weiß, dass es für manche Leute erstmal etwas verwirrend ist, weil ich so ein bisschen was auch von beidem habe. Genau, habe ich Non-Binary als Begrifflichkeit für mich entdeckt, um Leuten sozusagen zu erklären zu können, wie ich mich selbst definiere.
Ja, also ich finde das total spannend, dass man sich einfach nicht in eine Schublade stecken lässt. Und ich habe gesehen, es gibt ja auch ein Spiegel-Magazin-Cover mit dir. Das fand ich auch total super. Und darunter steht, dass es dir tatsächlich egal ist, ob du mit sie oder er angesprochen wirst. Ist das tatsächlich so? Oder ich meine, Leni kann man ja auch als Lenny verstehen, wenn man jetzt erstmal nicht mit dir spricht und das nur liest. Also ist es dir wirklich so egal? Oder definierst du das schon irgendwie für dich?
Mir ist das tatsächlich egal. Also wenn es mir sehr wichtig wäre, dann würde ich das sagen. Aber dadurch, dass ich mich nicht in eine Schublade stecken lassen möchte, möchte ich auch allen anderen die Freiheit geben, zu entscheiden, was sie in mir sehen. Weil mir das auch, also ich sehe mich eben nicht zu 100% als das eine oder andere. Ja, deswegen ist mir das auch wirklich egal.
Und geht es dir nicht langsam auf den Wecker, dass dieses Thema immer wieder aufkommt, oder sagst du, nö, du bist da gerne Vertreter für das Thema Non-Binary und sprichst da gerne drüber, oder sagst du, jetzt reicht es dann irgendwann mal?
Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich habe das anfangs selber auch ein bisschen gepusht, vor allem bei Instagram, um mich selber zu entdecken auch und um selber mir klar zu werden, wer ich eigentlich bin. Und dadurch sind natürlich auch Medien auf mich aufmerksam geworden und haben das Thema erfragt. Es gab Interviewanfragen etc., auch die Spiegelgeschichte, die du erwähnt hattest. Und es gab dann irgendwann einen Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, oh, irgendwie nervt es mich ein bisschen, weil ich nicht darauf reduziert werden möchte, sondern das ist halt ein Teil von mir, aber es gibt eben auch ganz viele andere Teile von mir, mich als Person oder jetzt im Jobkontext, dass ich eben Menschen mit Social Media berate. Und dann habe ich das selber in meiner Kommunikation komplett weggelassen, merke aber trotzdem, dass immer wieder Fragen oder Anfragen jetzt reinkommen. Und deswegen habe ich das jetzt einfach für mich akzeptiert und habe verstanden, dass ich vielleicht so einen kleinen Lehrauftrag habe, was das angeht, weil viele mit dem Begriff in Deutschland vor allem noch nichts anfangen können.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Und wir haben uns ja vorher, also Alex und ich, auch unterhalten, wollen wir dich das fragen oder nicht? Vielleicht möchtest du es gar nicht gefragt werden. Und haben ja dann zu uns auch gesagt, Mensch, wir für uns als Hetero-Paar, wir sind ja auch eine Schublade. Und wie würden wir uns fühlen, wenn man uns das fragt? Also verstehst du, für uns ist es nie nötig, das irgendwie zu erklären und zu definieren. Und es hat ja auch was von jeder kann so sein, wie er möchte und zu tun. Oder wir haben uns halt auch einfach vorher Gedanken gemacht, wie würden wir uns fühlen, wenn wir plötzlich gefragt werden, ja, wie ist das denn so als Hetero, wollt ihr mal erzählen? Und
kann man schon machen, aber nach dem 300. Mal wird es wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Aber fühlst du dich da eigentlich so, als ob du gewissermaßen eine Vorbildfunktion hast? Weil, natürlich jetzt noch nicht so weit, wie es vermutlich sein sollte, aber zum Beispiel Schwule und Lesben haben ja recht viele oder verhältnismäßig viele Repräsentanten schon, wogegen so Non-Binary fallen mir jetzt so spontan nicht so viele Leute in der Öffentlichkeit ein. Fühlst du dich da so, als ob du, ja, es mag zwar manchmal nerven, aber dass du da einfach quasi als Vorbildfunktion fungierst oder Leuten auch zeigen kannst, die Option gibt es auch, man muss sich nicht auf irgendwas begrenzen lassen?
Das war auf jeden Fall der Grund, warum ich damit so offen bei Social Media oder bei Instagram auch darüber gesprochen habe und immer noch darüber spreche. Ich möchte einfach, dass jüngere Leute und jüngere Generationen, die mich vielleicht dann entdecken, zum Beispiel über diesen Hashtag Non-Binary, dass sie eben merken, dass sie nicht alleine sind und dass man sich nicht entscheiden muss für das eine oder das andere und man trotzdem ein glückliches Leben führen kann. Ja. Und Vorbildfunktion ist jetzt sehr hochgegriffen, aber ich krieg schon hier und da mal eine Privatnachricht und da freue ich mich auf jeden Fall immer sehr drüber, dass ich dann helfen kann mit meinen eigenen Erfahrungen.
Du hast ja auch keine so ganz kleine Reichweite mehr hier in den sozialen Medien. Lass uns mal überhaupt über Social Media sprechen. Für dich war schon immer klar, du möchtest in Richtung Social Media Management gehen, oder wo kommt dein oder wie lief dein Karriereweg bis jetzt so?
Es war tatsächlich nicht immer klar. Ich wollte jahrelang Modedesign machen, mein eigenes Label gründen. Habe ich auch tatsächlich. Also ich habe mit 16 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Und Und dann dieses Ziel sehr akribisch verfolgt, sage ich mal. Und bin dann, wie gesagt, nach dem Abitur mit 19 Jahren nach Berlin gezogen, um Modedesign zu studieren. Und habe dann das Studium vollendet, während des Studiums auch hier und da ein Praktikum gemacht und meine Erfahrungen gesammelt. Und dann aber gemerkt, dass es irgendwie doch nicht so das Wahre für mich ist. Mich hat vieles über die Branche allgemein angekotzt, auch über die, ich sag mal, diese Art Wegwerfindustrie, die es ja leider, zu der es ja leider irgendwie geworden ist. Es gibt nicht mal mehr 2 Saisons, es gibt nicht mehr Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Gerade die großen Ketten, die hauen jeden Monat eine neue Kollektion raus. Und ja, wie das halt so ist mit Fast Fashion, ne? Wie lange trägt man dann ein Kleidungsstück? Vielleicht 2 Monate und dann kommt es weg und du kaufst was Neues. Und irgendwie konnte ich mich damit nicht mehr identifizieren und habe mich dann davon so ein bisschen distanziert und fand dann halt eben diese digitale Arbeitswelt total interessant, weil ich produziere mit meiner Social-Media-Arbeit keinen Müll in dem Sinne. Ja. Weil es alles digital ist und und so flexibel und ortsunabhängig. Das fand ich einfach spannend und cool. Und dann habe ich mich halt weiter in das Thema Social Media reingefuchst, weil ich hatte den Instagram-Account schon sehr lange, auch schon während der Modedesign-Phase. Deshalb habe ich, glaube ich, auch noch einige Follower aus der damaligen Zeit, sage ich mal. Und das hat sich aber einfach gewandelt. Und ich dachte mir dann, okay, was habe ich noch für Skills, außer eben Mode zu designen, und dann war das ganz schnell klar, dass ich Leuten mit meiner Expertise, vor allem mit Instagram-Marketing, unterstützen möchte.
Du bezeichnest dich ja auf deiner Website quasi als One-Man-Show, weil du ja quasi das jetzt agenturunabhängig quasi deine Kunden berätst, oder? Ist das nach wie vor so oder seid ihr inzwischen gewachsen oder sagst du, ja, das ist ein Qualitätsanspruch, den du dir auf jeden Fall bewahren willst, dass du das quasi alleine in die Hand nimmst?
Ja, es ist auf jeden Fall alleine gestartet. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich jetzt einige weitere Kunden dazu gewonnen habe, musste ich mir Hilfe dazu holen. Ich habe jetzt eine virtuelle Assistentin, die mich unterstützt bei einigen Aufgaben. Und Content-Produktion habe ich in Berlin bei meinen Kunden vorher auch selber gemacht. Und dadurch, dass ich jetzt nicht mehr in Berlin bin, sondern auf Mallorca, habe ich da so ein kleines Team an Freelancern. Also so 2-3 Leute, mit denen ich dann zusammenarbeite, die für mich dann vor Ort Foto- und Videomaterial für die Social-Media-Kanäle meiner Kunden produzieren.
Weil es ist ja doch also quasi ein Fulltime und ein Job, für den man auf jeden Fall auch ein Team braucht. Jetzt ist es ja so, dass viele, sagen wir mal so, viele Kunden sich das quasi doch bis zu einem gewissen Grad selber machen wollen. Das heißt, vielleicht von dir eine Einführung kriegen wollen oder von dir ein bisschen Expertise abgreifen, aber doch dann im Endeffekt dann ihre eigenen Sachen produzieren wollen. Bist du da auch involviert oder kannst du den Kunden da auch weiterhelfen mit sowas?
Genau, das war immer die Problematik. Ich habe bekommen ganz viele Anfragen bei Instagram. Hey Leni, kannst du mir weiterhelfen? Meine Reichweite stagniert, ich gewinne keine Kunden über meinen Account und ich hatte einfach bisher nicht die Zeit, sozusagen ein Coaching in dem Sinne anzubieten. Ich habe das hier und da gemacht für Leute, aber nicht in dem Umfang, in dem ich das gerne machen möchte. Und aus diesem Grund arbeite ich jetzt gerade an einer Lernplattform für Selbstständige und Unternehmerinnen, dass die sich das selber beibringen können. Und es ist noch nicht ganz klar, ob es nur den Fokus auf Instagram-Marketing geben wird oder ob ich auch andere Kanäle mit reinnehme. Ich habe jetzt letztens bei Instagram eine Umfrage gemacht und da war LinkedIn zum Beispiel auch ein großes Thema oder Podcast. Das ist jetzt kein klassisches Social-Media-Netzwerk, aber trotzdem, ich sag mal, sehr im Trend aktuell. Und da erstelle ich gerade eine Lernplattform, für die sich alle, die jetzt gerade zuhören und Interesse haben, auch gerne für die Warteliste eintragen können auf meiner Website. Da gibt es auf jeden Fall dann bald ein Update, wann es damit losgeht.
Weil du gerade auch LinkedIn erwähnt hattest, ich komme ja eigentlich aus der
B2B-Medienwelt und habe viel B2B-Social Media gemacht. Und da ist ja LinkedIn tatsächlich prädestiniert dafür. Und die sind da ja gerade dabei. Zum Beispiel wurde jetzt eine Story-Funktion eingeführt, all solche Dinge. Also ich glaube auch, dass LinkedIn immer noch viel mehr kommt. Und auch dieses Thema Social-Media-Beratung wird, glaube ich, immer größer. Denn ja, wie das oft so in Unternehmen ist, man fängt mit Social Media an und, ah ja, wer passt da am besten? Nehmen wir den Jüngsten, den Praktikanten, und der wird das schon machen, aber so, ja, jemand, der richtig im Bereich Social Media arbeitet, weiß natürlich, dass es da viel mehr zu wissen gibt. Da gibt es so viele Tricks und Techniken und ja, allein diesen Algorithmus zu verstehen oder einfach am Ball zu bleiben, das ist einfach ein Job für sich. Und ich meine zu behaupten, der Praktikant ist vielleicht vom Alter da relativ nah dran. Trotzdem gibt es auch für den einiges zu lernen. Und dann wäre ja so eine Lernplattform wie bei dir auf alle Fälle sinnvoll.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe das auch schon ganz oft mitgekriegt, dass das Unternehmen das nicht ganz so ernst nehmen als Job, sage ich mal. Und deswegen da irgendjemandem das aufs Auge drücken oder vor allem noch zusätzlich aufs Auge drücken und wissen gar nicht, wie viel Arbeit da tatsächlich hintersteckt. Und ja, diesen Leuten möchte ich eben ganz gerne helfen. Und das soll eine Art Membership-Modell auch sein, dass die Leute eben nicht wie bei einem einmaligen Online-Kurs eben einmal sozusagen etwas durchspielen, sondern die ganze Zeit betreut werden von mir und eben dann auch von der Community selbst.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, weil vor allem Instagram oder halt bei allen einfach wie oft sich der Algorithmus updatet, wie oft es neue Funktionen gibt. Das ist halt etwas, was man jetzt einfach einmal lernen kann und dann kann man davon die nächsten 5 Jahre zehren, bevor man dann mal wieder Auffrischungsschulung hat, sondern das ist halt etwas, was man immer aktiv mit im Marketingkonzept dabei haben muss.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, was sagst du?
Ich erinnere mich auch so an meine Anfänge im Social Media, nicht nur privat oder jetzt für Isarleben, sondern wirklich auch für Kunden. Oder damals war es ja ein Unternehmen, wo ich das eben auch als Zusatzaufgabe mal eben so übernommen hatte. Und ich hätte damals gerne manchmal einfach jemand gehabt, der meinen Post anschaut und sagt, so ja, so kann das raus, das ist gut, so das funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, ganz viele, denen das so aufs Auge gedruckt wird, hätten manchmal einfach auch gern jemand, der sagt, ja, das ist okay so, da bekommst du, also meine große Angst war immer, oh mein Gott, jetzt kommt dann ein Shitstorm oder irgendwas und ich hätte gar nicht gewusst, wie gehe ich überhaupt mit sowas um. Das wäre auf alle Fälle gut, wenn dann jemand da betreut.
Vor allem, ich glaube, es ist ein Aspekt, den man nicht mehr auslassen kann, weil man kann einfach, man muss bei Social Media, man darf nicht zu neutral sein, das heißt, man darf das nicht alles zu sicher und risikofrei machen, weil so ist es, dann ist es halt einfach oft einmal nicht unterhaltend und gleichzeitig kann man sich halt einfach viel zerstören mit einem unüberlegten Tweet oder einer unüberlegten Aussage und ich glaube, heutzutage muss man als Unternehmen auch irgendwo Stellung beziehen, also die Zeit, wo man sagt, Politik oder sagen wir mal
Nachhaltigkeit zum Beispiel.
Nachhaltigkeit, Themen, was halt den Alltag auch betreffen, da kann man sich als Firma, glaube ich, heutzutage nicht mehr so raushalten, wie man das früher gemacht hat, weil quasi keine Aussage ist halt oft halt auch eine Aussage. Und ich glaube, das wird einfach immer mehr und mehr gefordert. Und da wäre so ein Kurs, also es gibt schon viele, wo ich sage, die würden auf jeden Fall profitieren davon.
Das wollen wir mal hoffen. Also ich denke auch, es gibt viel Lernbedarf, sage ich mal, und auch große Fragezeichen, wie du zum Beispiel gerade schon gesagt hattest, Maren, zum Thema Shitstorm auch. Was mache ich, wenn das wirklich passiert? Ich sage mal so, im Großen und Ganzen ist das immer relativ unwahrscheinlich. Man braucht schon eine sehr große Reichweite, um überhaupt diesen Shitstorm zu bekommen. Aber klar, es kann passieren. Und da macht es Sinn, dass man da vielleicht so einen Leitfaden hat, wie man damit dann umgeht.
Und ich erinnere mich daran, ich bekomme immer mal wieder eine Frage, wie komme ich an mehr Follower? Hast du zum Beispiel für Instagram so einen ultimativen Tipp, wo du sagst, daran kommt niemand vorbei, wenn du erfolgreich oder eine große Reichweite aufbauen möchtest? Es geht ja jetzt immer mehr um Engagement. Ja. Das hilft wirklich.
Es ist eigentlich relativ, also die Grundformel von Instagram ist eigentlich relativ einfach. Du musst, sobald die neuen Formate ausgerollt werden, da sofort mit am Start sein und raushauen, was das Zeug hält. Das sind natürlich aktuell die Instagram Reels und auch die Guides. Ich habe ja auch bei euch gesehen, dass ihr euren ersten Guide schon erstellt
habt. Wir haben uns rangetraut, ganz genau.
Sehr cool. Und das wird eben von Instagram belohnt. Ne? Die möchten natürlich auch, dass die Formate angenommen werden. Und gerade mit Reels erhält man gerade so starke Reichweiten, die man mit einem normalen Feed-Post oder einem Story-Post aktuell eben nicht erreicht. Und darüber kann man gerade sehr, sehr gut wachsen. Wichtig ist aber dennoch, dass man sein eigenes Ziel eben nicht aus den Augen verliert und sich überlegt, okay, wen möchte ich denn erreichen und was ist mein Ziel? Möchte ich Kunden gewinnen, dann muss ich natürlich auch Mehrwert liefern. Mehrwert aus meiner Nische, aus meinem Kontext, weil sonst bringen dir diese ganzen Follower nichts, weil die einfach nur aus, ich sag mal, Entertainment-Faktor jetzt bei dir sind.
Ja, ich finde auch dieses Thema Nische und sich wirklich auf etwas fokussieren, also hat uns auch Wahnsinn. Klar, wir haben eine viel kleinere Reichweite, aber wir merken doch, seit wir uns darauf fokussieren oder uns ein Thema gesucht haben, über das wir wirklich ganz gezielt immer wieder sprechen, schaffen wir es auch immer wieder in den Hashtags, in diese Top-Kategorien. Und das, finde ich, hat für uns schon sehr viel gebracht, sich mal zu überlegen, was will überhaupt jemand von uns lesen? Und das ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass das Bilder von unserem Hund sind oder dass genau diese Bilder Mehrwert liefern, ist es eben nicht. Und ja, ich finde immer, du kannst glauben, dass Bilder von deinem Hund Reichweite erzielen, wenn du irgendwie Justin Bieber oder was weiß ich wer bist, aber nicht, wenn du gerade mit 300 Followern beginnst, dann sind wahrscheinlich die Dinge, die deine Follower interessieren, andere oder dann ist der Mehrwert ein anderer, würde ich jetzt mal sagen.
Was ich an eurem Account auch total spannend fand, ist, dass ihr eben digitale Nomaden im deutschsprachigen Raum seid, was ich total cool finde. Weil der Begriff, den verbindet man ganz oft ja mit Bali oder Thailand. Und ich finde das cool, dass ihr das sozusagen promotet, aber im deutschen Raum oder in Österreich. Und das ist mal was anderes. Und das fand ich persönlich sehr erfrischend.
Wir haben natürlich jetzt auch durch Corona und so weiter, sind wir natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. Und wir können halt auch mit der Bounty jetzt nicht ganz so weit weg. Deshalb ist es für uns ganz, ganz spannend. Aber wir haben ja bei dir jetzt auch schon rausgehört. Also wenn du dann mit dem Social Media Coaching fertig bist, könntest du ja gleich auch auf digitales Nomaden-Coaching weitergehen, weil mit ortsunabhängigen Teams und virtuelle Assistenten, da bist du ja auch schon komplett ausgestattet.
Ja, rein theoretisch schon. Also die Erfahrung habe ich schon gesammelt. Ich weiß jetzt auch nicht, ich bin jetzt vielleicht auch kein digitaler Nomade im klassischen Sinne, dass ich so viel rumreise. Ne? Ich habe jetzt meinen Standort hier in Spanien gewählt, aber mir ist diese Flexibilität trotzdem wichtig. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich nächstes Jahr vielleicht doch mal 3 Monate nach Bali gehe. Ja. Ich selber war da noch nie und würde das gerne mal ausprobieren. Und diese Flexibilität ist mir einfach so wichtig. Ich habe mir jetzt Mallorca als Base sozusagen gefunden und überlegt und von hier aus möchte ich halt ganz gerne auch mal zwischendurch reisen. Auch gerne mal wieder nach Deutschland.
Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, dieser Begriff digitale Nomaden, oder da frage ich mich immer wieder, was ist denn die Definition digitale Nomaden? Wir waren ja dann auch so, dass wir gesagt haben, ja, aber wir möchten ja immer irgendwo eine Homebase haben. Sind wir denn dann überhaupt digitale Nomaden oder ist man nur digitaler Nomade, wenn man in Thailand oder auf Bali sitzt? Und ich finde, das ist halt auch so ein Schubladendenken. Warum muss ich es denn überhaupt definieren? Ich bin digital unterwegs und reise gerne rum und wenn ich wieder gerne zu meiner Homebase kommen möchte, dann ist das eben so. Ich fühle mich trotzdem als digitaler Nomade. Punkt.
Total, da stimme ich dir voll und ganz zu. Wir haben halt, ich sag mal, wir haben die etwas softere Variante ohne Hostelzimmer mit 20 anderen Leuten uns ausgesucht. Und das ist vollkommen okay. Ich zähle mich auch als digitaler Nomade.
Das ist auch Rückmeldung, was wir total oft bekommen haben, dass es ganz spannend ist, weil die meisten Leute kennen halt entweder 9 to 5, schön immer ins Büro gehen, oder die kompletten Aussteiger, die sie halt mit der Hängematte in Thailand verbinden. Aber dass es da halt eine ganze riesige Bandbreite und Grauzonen dazwischen gibt, das war vielen halt gar nicht so bewusst. Und das ist halt die Rückmeldung, was wir gekriegt haben, dass es nicht so nicht immer eine ganz oder gar nicht Situation sein muss.
Ja, total. Ich glaube, das ist auch etwas, was ihr vielleicht noch weiter promoten könnt, was ich auch weiter promoten kann, dass noch mehr Leute einfach sehen und erfahren, dass man gar nicht so diesen ganz krassen Weg gehen muss und
Ja.
nur noch mit einem Koffer oder einem Backpack-Rucksack durch die Welt reisen muss, sondern auch einen coolen Zwischenweg findet für
Ja.
sich.
Ich finde auch, dass das gerade so ein Thema oder so eine Bewegung ist, wo auch Unternehmen oder ordentlich zuhören müssen, denn wir bekommen so viel Rückmeldung, ja, das möchten wir auch und wow, toll. Und den meisten bleibt eben nur eine Kündigung und dann quasi die Hardcore-Variante durchzuziehen. Aber wenn manche Unternehmen einfach mal zuhören würden, was so in ihrer Belegschaft los ist und ja, du dann siehst, es ist noch nicht mal drin, um 16 Uhr zum Zahnarzt zu gehen, dann bleibt den Mitarbeitern oftmals ja gar nichts anderes als zu kündigen und zu gehen und man verliert gute Mitarbeiter, die man vielleicht gerne gehalten hätte.
Ja, du sprichst ein interessantes Thema an, auch was Homeoffice angeht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das nach der Pandemie in den größeren Unternehmen vor allem weitergehen wird. Ich habe einige Freunde, die in, ich sag mal, sehr großen klassischen Unternehmen arbeiten, und die waren jetzt alle komplett im Homeoffice. Und ich bin gespannt, weil ich glaube, dass viele sich wahrscheinlich auch daran gewöhnt haben und die Vorteile auch darin gesehen haben. Und bin gespannt, wie einfach oder schwer das werden wird für Unternehmen, wieder zu sagen, okay, ihr müsst jetzt wieder ins Office fulltime, oder ob man da einen Mittelweg finden wird, dass Leute mehr Homeoffice auch machen können.
Vor allem die Aussage, dass es nicht funktioniert, ist jetzt nach Corona ja oft schwer zum Durchbringen, nachdem man offensichtlich bewiesen hat, dass es sehr wohl funktioniert. Und vor allem die großen Unternehmen, ich glaube Microsoft und so weiter, die sagen ja auch, oder ganz viele geben ja Büroflächen noch und nöcher zurück, weil sie mitbekommen haben, okay, man kann damit ja auch Geld sparen. Vor allem in den Großstädten wie, keine Ahnung, zum Beispiel München halt auch, wo die Preise oder die Mieten einfach so extrem hoch sind, dann ist es ja eigentlich für beide Parteien ganz interessant.
Ja, total. Und da gibt es ja total die coolen Möglichkeiten, wie man das gestalten kann, dass man vielleicht sagt, okay, eure Base ist eben zu Hause, aber ihr könnt jederzeit in eine Art Coworking Space oder so eine Art Coworking Café rein, wenn man sich zu einem Meeting trifft oder wenn man einfach mal, ja, wenn man nicht alleine zu Hause arbeiten möchte. Ich glaube, da gibt es viele coole Modelle, die man in der Zukunft umsetzen könnte.
Ja. Gehst du denn in Coworking Spaces oder arbeitest du lieber zu Hause und vor dich alleine hin?
Es ist so ein Mix irgendwie. Also ich muss sagen, dass ich hauptsächlich ganz gerne zu Hause arbeite, weil ich mich einfach besser konzentrieren kann, wenn nicht so viel um mich herum passiert. Wenn ich mich dann aber alleine fühle, dann sitze ich schon mal ganz gerne einen Tag in einem Coworking Space. Und ich muss sagen, auf Mallorca ist das noch in den Kinderschuhen. Es gibt, glaube ich, so 5 Coworking Spaces, was ja für die Insel schon recht viel ist. Das ist alles aber noch super klein und self-made und total süß. Also ich kann mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren auch hier etwas
Ja.
stärker wachsen wird.
Also ich merke auch, oder anders gesagt, bei mir ist es genau andersrum. Ich bin ja so eine Labertasche, der Alex kann nicht arbeiten, wenn ich neben so sitze, weil ich alles mitkommentiere und E-Mails laut lese. Und ich gehe da mit Absicht ins Coworking, weil ich einfach weiß, da kannst du nicht vor dich hinreden, da kannst du nicht mitsummen, da musst du echt mal still sein und vor dich hinarbeiten. Und so bringt mir das andersrum wieder total viel.
Ach cool, okay. Und Alex bleibt zu Hause, oder wie sieht das bei euch aus?
Der kommt dann schon auch mit, der genießt das nur, glaube ich, dass ich dann endlich mal still bin. Ja, so hat jeder so seine Arbeitstechniken, sagen wir jetzt mal. Ja.
Habt ihr denn eine Coworking Space Empfehlung, wo ihr ganz gerne hingeht?
Wir haben noch gar nicht so viel ausprobiert, aber wir sind ja Space Captains in, also es nennt sich Space Captains in einem Coworking oder in einem Startup geworden. Die nutzen quasi die geschlossenen Gastronomieflächen und machen ja jetzt in eine ganz normale Bar ein Coworking Space rein tagsüber. Das ist alles total mobil. Und meinetwegen ab 18 Uhr wird es halt dann wieder zur Bar und die haben da eben Leute gesucht, die ein, zwei Tage die Woche die Leute dort einchecken und das nennt sich dann eben Space Captains und sowas sind wir seit kurzem. Aber jetzt auch mit Lockdown wieder mussten die natürlich auch schließen, beziehungsweise die Gastronomen haben dann gesagt, sie möchten jetzt eben ganz geschlossen haben, deswegen fällt das auch gerade flach.
Ja. Das ist jetzt auch ein bisschen schwierig mit der legalen Situation, weil einerseits ist es in der Gastronomie drinnen, andererseits ist es ja nicht wirklich Gastronomie und da ist jetzt halt mit den ganzen Rahmenbedingungen das alles ziemliches Chaos. Deshalb ist jetzt zur Sicherheit einmal zu, bis es dann wieder lockerer ist und dann geht es da wieder weiter. Aber das ist eigentlich, ich glaube, das Spannende dran ist einfach, dass man, ich glaube, das ist ja das, was viele so zu diesem digitalen Nomadentum oder auch so viele Weltreisende oder Backpacker so fasziniert ist, dass du einfach mit so viel Gleichgesinnten an einem Ort bist. Und ich glaube, das macht das Coworking auch total spannend und interessant, weil da einfach viele sehr ähnliche Ansichten haben und viele von denen man doch ganz viel lernen kann.
Ja, total. Da stimme ich dir voll zu. Und das ist auch das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Ich meine, in Berlin gibt es auch Coworking Spaces, aber ich habe so diese Kombination einfach gesucht, ne? Aus bessere Work-Life-Balance, dass man auch hier mal, ich gehe total gerne Stand-Up-Paddeln seit neuestem. Das hätte ich jetzt in Berlin natürlich nicht so gut machen können.
Ja.
Und dass man genau gleichgesinnte Leute findet, die auch diesen Lifestyle suchen, dass man eben, ja, dass man arbeitet und auch Erfolg sucht, aber trotzdem ja das Privatleben nicht so ganz links liegen lässt. Und da bin ich sehr froh, dass ich hier einige Leute gefunden habe.
Hast du denn jetzt, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, wenn du noch...
Nee, alles gut.
Hast du denn jetzt am Ende hier noch einen Tipp für jemanden, der vielleicht gerade überlegt, Mallorca wäre interessant oder der jetzt sozusagen vielleicht auch durch den Podcast auf den Geschmack gekommen ist? Gibt es denn einen Fehler, den man sich absolut ersparen kann, wenn man hier nach Mallorca kommt?
Ein Fehler, den man sich ersparen kann, lass mich mal überlegen. Ich würde es nicht direkt Fehler nennen. Ich würde keine Entscheidung überstürzen, sage ich mal. Also du hast ja im EU-Ausland die Möglichkeit, 183 Tage, glaube ich, hier zu sein, ohne dich, sage ich mal, offiziell jetzt ummelden zu müssen. Und ich finde, das ist eigentlich eine super Zeit. Also alleine 3 Monate reichen ja schon, um dir die Insel anzuschauen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob du dich hier wohlfühlst. Und dann im nächsten Schritt, wenn du merkst, okay, das ist es, dann kann man sich um alles andere kümmern, wie zum Beispiel die NIE. Das ist so eine ganz wichtige Nummer, die man hier beantragen muss, dass man sozusagen registriert wird in Spanien.
Ja, das habe ich bei dir in den Stories immer wieder gesehen, auch als es dann soweit war. Du hast sie ja jetzt bekommen, richtig?
Genau, ich habe sie jetzt finally.
Sehr gut, sehr gut. Ja, Alex, hast du noch eine Frage? Möchtest du noch irgendwas wissen?
Ja, genau, was mir davor noch eingefallen ist, wo ich da noch recherchiert habe, war bei deinem Modelabel, das hatte ich ja, Botisch war das doch, wenn ich es richtig im Kopf habe, richtig?
Ja, genau.
Der Name, wie bist du zu dem gekommen oder was war da der Anlass, dass du es genau so nennst?
Mein Nachname ist ja Bolt, beziehungsweise es ist ja ein Künstlername, es ist nicht mein richtiger Nachname. Und den hatte ich schon lange, lange vor dem Label. Und dann dachte ich, es war eigentlich eine einfache Überlegung, alles, was in meinem Stil ist, ist eben Boltisch.
Dann ist, glaube ich, die Folgefrage, wie kommt es zu Bolt?
Wie kommt es zu Bolt? Da muss ich jetzt auch wieder einige Jahre zurückgreifen. Wow, wir machen eine Zeitreise zurück in die ersten Jahre in Berlin. Ich bin in den ersten Jahren als Drag Queen feiern gegangen.
Oh, wow.
Das war so ein bisschen der Beginn auch meiner, ich sag mal, Identitätssuche und Identitätsfindung. Und da habe ich mir einfach diesen Namen gegeben. Und Bolt kam eben von Lightning Bolt. Ich hatte früher so Blitze auf dem Kopf. Das war so mein Signature-Look, sage ich jetzt mal. Und genau, dadurch hat sich eigentlich dieser Name entwickelt und dadurch dann später Boltisch. Und Boltisch habe ich tatsächlich dann auch übernommen für ja, für meine Website, für mein Branding, ich sag mal für meinen Mini-Agentur-Namen.
Das heißt, man findet dich unter www.boltisch.de.
Boltisch.de.
Genau, man muss nur Boltisch eingeben, ist SEO-mäßig sehr super. Vor allem mir ist der Name irgendwie so bekannt vorkommen oder es fühlt sich so familiar an. Und dabei ist das quasi komplett Unikat deins. Das ist sehr super ausgewählt, auch wenn es nur Zufall war vielleicht.
Ja. Ach cool, das freut mich zu hören.
Hast du denn noch was, was du erzählen möchtest, was du loswerden möchtest?
Vielleicht, was ich euch fragen möchte, wie sieht eure Planung fürs nächste Jahr aus? Habt ihr irgendwelche Reisewünsche, Ziele? Gibt
Jetzt
es da
erwischst du uns
irgendwas?
kalt. Also Wünsche haben wir natürlich viele. Es ist das erste Jahr, in dem wir keine große Reise weit weg machen. Wir hatten sonst immer so die Freiheit, dass wir den Hund irgendwo noch mal 3, 4 Wochen abgeben konnten in unserem Umfeld. Ich glaube fast, dass Corona das nicht zulässt. Wir waren letztes Jahr um die Zeit, sind wir nach Südafrika gerade geflogen. Wir haben uns ja auch sehr mit Nachhaltigkeit und so weiter im letzten Jahr auseinandergesetzt. Und da war das oder so ein Langstreckenflug damals auch schon recht grenzwertig. Es ist überhaupt nichts in Planung. Wir gehen jetzt erstmal nach Innsbruck. Wir werden im März entscheiden, reisen wir nochmal los. Ich habe gerade immer so im Kopf Portugal, aber es gibt doch überhaupt keine Definition, wie, wo, was. Vielleicht sitzen wir am Ende wieder in München oder vielleicht in Berlin. Also es ist wirklich total offen und das macht es auch einfach gerade so
Aber das
schön.
ist ja das ist ja das Schöne, das Spannende. Vor allem
Ja.
jetzt, wo wir fast die gesamte Wohnung aufgelöst haben, haben wir ja nicht mehr so viel, was uns bindet. Da haben wir jetzt mehr Möglichkeiten,
Ja.
ne?
Ich dachte tatsächlich immer, es ist total traurig, seine ganzen Sachen herzugeben. Und mit jedem Teil, das ging, war es einfach einfacher. Und jetzt plötzlich hat man die Freiheit, auch mal zu sagen, Mensch, ich mache an Projekten mit, die ich mir so früher hätte gar nicht vorstellen können, weil vielleicht das finanzielle Risiko zu groß gewesen wäre, weil ich gesagt hätte, nee, Moment mal, ich habe hier eine Festanstellung und die bietet mir wahnsinnig viel Sicherheit und das schaffe ich einfach zeitlich nicht, da jetzt in ein Projekt einzusteigen, wo ich vielleicht nicht weiß, was kommt dabei raus. Und jetzt habe ich ja wie so ein grünes Dankbarkeitstagebuch ist ja gerade in der Pipeline sozusagen. Wir sind gerade am Korrekturlesen. Das wird für uns auch nochmal kommen, dass wir gucken, wie können wir das verlegen, wo geben wir das raus, machen wir die Vermarktung selber und so weiter. Das ist bestimmt auch nochmal ein Punkt, der uns beschäftigt, jetzt gegen Ende des Jahres. Aber sonst ist tatsächlich einfach nichts geplant.
Ach, das war ja, okay, vielleicht nicht konkret geplant, aber ich merke, es sind viele Ideen im Raum. Es sprudelt auf
Naja.
jeden Fall bei euch. Cool.
Das
Bei dir
brodelt.
sieht es ja dann ähnlich aus, wahrscheinlich so. Vielleicht als Abschluss nur deine nächsten, also die Projekte wissen wir ja schon, aber die nächsten To-Dos, weil wir haben davor im Video ja schon gesehen, eingerichtet und gut eingelebt scheinst du ja schon zu sein in Mallorca. Das heißt, jetzt geht es dann an die Projekte selber.
Genau, ich werde weiter an der Lernplattform arbeiten, dass die ja, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall gelauncht werden kann. Für alle nochmal, wer Interesse hat, ihr könnt euch gerne bei boltisch.de/Warteliste eintragen, wer interessiert an dem Thema Instagram-Marketing und Social-Media-Marketing allgemein ist. Und es kann sein, dass ich für 2, 3 Monate sogar wieder nach Deutschland komme für ein Fernsehprojekt. Das ist alles noch nicht fest und ich kann da noch nichts Genaues zu sagen, aber wenn das alles klappt, dann wird das eine sehr, sehr coole Geschichte und das werde ich dann natürlich auch bei Instagram etc. teilen.
Das macht dich einfach so interessant, dass man dich in keine Schublade stecken kann und nicht sagen kann, du bist nur Social Media Manager oder dies oder das. Also ich finde, du bist wirklich unsere Entdeckung des Jahres auf Social Media, weil das so Spaß macht, dir zu folgen. Und ich erinnere mich noch, wie wir da vor dem Bus saßen und ich Alex das Profil gezeigt habe. Sag mal, guck mal, habe ich gerade gefunden und dies und das. Und ja, wirklich.
Ach, das freut mich sehr. Das freut mich, das auch mal von dieser Seite zu hören, weil ich habe immer dieses Gefühl, oh Mann, ich bin irgendwie nicht so fokussiert auf diese eine Nische, aber ich mache halt so viele verschiedene Dinge und versuche alles unter einen Hut zu bringen. Und es freut mich zu hören, dass das nicht so irritiert, sondern Spaß macht.
Das auf alle Fälle. Genau. Ja, es war eine spannende Stunde mit dir.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, ich danke, dass du teilgenommen hast. Und ich glaube, damit sind wir jetzt auch schon ziemlich am Ende, ne?
Genau, dann wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit deinen Projekten und dann werden wir dich natürlich weiter auf Social Media, dir weiter auf Social Media folgen, eventuell dann auch im Fernsehen sehen.
Ja, genau.
Genau, na gut. Cool, wir bleiben in touch.
Ich genau.
werde bei Instagram auf jeden Fall verfolgen.
Sehr gut. Na dann. Bis dann zum nächsten Mal in Social Media oder wo auch immer.
Genau. Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.